Gottes. Ist doch schön, wenn man das wissen darf, dass man von Gott geliebt ist. Und das soll euch einfach immer wieder und immer wieder gesagt sein. Das ist so, wie wenn man eine Partnerschaft hat, dann darf man das ja auch ständig wiederholen und seinem Partner das auch mitteilen. Die Liebe. Schön, heute, wir haben es gehört, Muttertag. Ich werde die Mutter und die Mütter heute links liegen lassen. Nicht, weil ich die Mütter oder die Frauen nicht schätze oder wie auch immer, sondern ich möchte eigentlich heute Morgen auf eine Anregung, doch darf ich sagen, des Heiligen Geistes eingehen, die Thematik, die eigentlich verbunden ist mit diesem Tag, etwas allgemeiner anzugehen. Wir leben ja in Zeiten, wo wirklich viele Werte in Frage gestellt werden, respektive neue Werte etabliert werden sollen. Und das sind keine guten Werte, um es gleich auf den Punkt zu bringen. Aber zuvor, lasst uns eine Bibelstelle miteinander anschauen. Die scheint irgendwie atypisch zu sein für diesen Tag, hat aber mit diesem Tag doch dann auch zu tun. Und zwar gehen wir miteinander in die Offenbarung, die ich wirklich nicht allzu oft bemühe, das darf ich, glaube ich, sagen, aber für heute doch einmal. Offenbarung, Kapitel 12, lesen wir die Verse 10 und 11. Und da steht geschrieben, und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Jetzt muss ich schnell was regeln. Das gibt es des Öfteren, dass es nicht so will, wie es soll. Aber jetzt tut es so, wie es soll. Vers 11. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Soweit einmal der Text. Wir werden dann ab und an nochmals auf diesen Text zu sprechen kommen. Und die Thematik heute Morgen habe ich so benannt, Gottes Ordnung. Gottes Ordnung. Lasst uns kurz beten. Lieber Vater im Himmel, danke für deine Gnade, dass du uns heute Morgen begegnen möchtest. Und ich bitte dich auch für diejenigen, die heute Morgen nicht hier sein können, segne sie ganz besonders, ob sie in Arbeit sind, verhindert oder krank sind. Grüße sie, stärke sie, denn du hast die Macht. Du kannst Dinge bewegen, wo uns Grenzen gesetzt sind. Aber du bist der, der über alle Grenzen hinaus wirkt. Und so wie jener es erlebt hat, der von Aussatz geplagt war, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. So sollen es doch alle erleben, die es jetzt brauchen. Denn du willst heilen, segnen und stärken. Dir gebührt die Ehre dafür. Amen. Würde mich freuen, wenn wir dann mal in einer Zeugnisversammlung etwas von dem hören, was Gott jeweils tut. Vielleicht noch zu der eingangs gelesenen Textstelle Offenbarung. Natürlich müsste man das ab Vers 6 lesen, ist ganz klar, und dann sieht man, was für ein Riesenkonflikt auch im Himmel stattfindet. Viele denken ja im Himmel, da wäre nie Krieg gewesen, da wäre alles nur eitel Freude. Aber dann musst du mal Jesaja und andere Bibelstellen lesen und eben die Offenbarung. Und hier sind wir mitten in einem Konflikt, wo der Erzengel Michael vermutlich in der Trübsalzeit, das ist meine Auslegung, für Israel kämpft. Und wir wissen, dass der Teufel, der ja auch ein Engel war, der gewaltige Herrlichkeit hatte,
Der hat sich gegen Gott erhoben, hat eine Rebellion angezettelt und ein Drittel der Engelwelt ist mit ihm gegangen. Und hier sind wir mitten in diesem Geschehen, wo er aus dem Himmel herausgeworfen wird, auf die Erde geschleudert wird. Und ich erspare uns jetzt alle diese Stellen, dass er wie ein Blitz vom Himmel fiel und so weiter und so fort. Das könnt ihr gerne alles googeln und nachlesen. Da gibt es viele gute Kommentare und Grafiken, wo man das sehr gut sieht. Einfach nur um des Zusammenhanges willen sei es erwähnt. Aber mir geht es in diesem Text, den wir gelesen haben, vor allem auch um diese Worte: Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Also dieser Aspekt des Wesens, des rebellischen Engels, des Teufels, des Satans, der Schlange, wie er auch genannt wird, das ist schon einer, der wird unterschätzt. Wir haben ja gerne Frieden, reden nicht gerne davon und das gefällt dem Teufel. Dem ist es nicht so wichtig, ob wir von ihm reden, sondern wichtig ist ihm, dass er sein Werk treiben kann. Und wir haben manchmal das Gefühl, ja, das ist immer Krieg und weiß nicht, Mord und Totschlag, aber sein Werk treibt er, indem er die göttliche Wahrheit, indem er die göttliche Ordnung, und das ist ja unser Thema heute Morgen, indem er diese bestreitet und in Frage stellt, ja noch viel mehr, indem er diese Ordnung aus unseren Herzen, Köpfen und Leben rausschaffen will. Denn solange man in Gottes Ordnung ist, herrscht wirklich Ordnung. Solange wir Frieden mit Gott haben, ist alles klar. Also wir stellen fest, der Teufel wollte von Anfang an den Menschen aus der göttlichen Ordnung bringen. Und das an Muttertag. He? Vielleicht ein kleines Wort zu den Müttern. Vergesst das mit perfekt Muttersein und diese Übermenschen. Und vielleicht ein Tipp an die Männer. Hört auf, an Muttertag die Küche zu machen. Macht's lieber das ganze Jahr. Ja, wisst ihr, wir irren manchmal gewaltig in dem, was wir tun. Wertschätzung gründet nicht auf einer Notiz, sondern Wertschätzung soll ein Lebensstil sein, soll aus dem Herzen kommen. Also der Teufel wollte den Menschen aus dieser Ordnung herausbringen, damit die Schuld eben genau wie bei ihm, der Rebellion gegen Gott, bei Frau und Mann auf ewig diese verdammen sollte. Das ist sein Ziel. Und wer die Bibel etwas anschaut, und ich will hier nicht protzen, dass ich die Bibel kenne, aber man darf doch sagen, als Pastor sollte man vielleicht eine gewisse Ahnung haben, wenn wir im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10, ist einfach zu merken, schauen, dann sehen wir, was der Teufel tut. Er ist ein Lügner, er ist ein Mörder, er ist ein Dieb, er ist ein Räuber, er ist ein Zerstörer, ein Durcheinanderbringer. Und dort steht aber auch, was Jesus tut. Jesus gibt uns Leben überschwänglich. Jesus macht uns reich, davon durfte ich schon predigen. Und das kann uns sehr erbauen und das wollen wir ja auch ausleben. Für den Teufel wäre es aber wichtig, dass wir in den rebellischen Gedanken, in unseren Fehlern behaftet sind, damit wir ja nicht in diese göttliche Ordnung hineinkommen, weil er weiß ja, wenn wir da hineinkommen, werden wir stark, dann sind wir Christen, die er zu fürchten hat. Also da ist ein ständiger Kampf da. Göttliche Ordnung, ja, was ist das? Ganz kurz, 1. Mose 1, 27, 28, da lesen wir die göttliche Ordnung. Ich lese das ganz bewusst heute. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Also hier wird der Typus des Menschen uns gezeigt. Also hier ist die Grundlage. Da gibt es nichts zu diskutieren. Hier siehst du, was ein Mensch ist. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie, und jetzt kommt's, als Mann und Frau. Kein Komma, nicht noch weitere Begriffe. Als Mann und Frau, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Und dann geht es darum, dass sie die Herrschaft ausüben sollen und so fort. Das ist ein anderes Thema. Aber das ist mir schon wichtig. In einer Zeit, wo die Ordnung Gottes wie selten perfide in Frage gestellt wird, wo man auf die Jugend losgeht, wo man die Traditionen angreift, wo man die Geschichte umschreiben will, wo man Gott Unterstellungen macht in der Art und Weise, dass ich es nur als frech bezeichnen kann, ist es doch wichtig, hier mal einen Punkt zu setzen. Der Mensch ist Mann und Frau, Punkt. Die aktuell unselige Diskussion, was ein Mensch sein solle, ich werde mir das nicht antun, meine Zunge zu brechen mit all diesen verrückten Begriffen, die kreiert worden sind. Diese ganze Diskussion, nebst dem man natürlich, hier mache ich ein Fenster auf für die, die intellektuell tiefer nachdenken, natürlich müssten wir jetzt auch noch darüber reden, was der Sündenfall in der menschlichen Natur auch noch verursacht hat. Das bestreite ich überhaupt nicht, aber ich rede hier von der göttlichen Ordnung. Versteht ihr? Wenn jemand bei Stopp einfach drüber fährt und es knallt und gibt einen Unfall und alles ist kaputt und sieht scheußlich aus und du würdest nicht mehr vermuten, dass das ein Auto ist oder was immer, ein Fahrrad und so weiter und so fort, ja, dann ist das die Extremsituation und die Folge des Überschreitens einer Ordnung, die Folge der Rebellion. Also diese Folgen bestreite ich gar nicht. Aber die göttliche Ordnung ist Mann und Frau. Punkt. Und indem diese Diskussion angereist wird, als ob es so gewichtig ein Problem wäre, was es überhaupt nicht ist. Es ist auch ein Problem. Ja, einverstanden. Aber wisst ihr, es gibt wie zwei Kategorien Menschen. Es gibt Menschen, die suchen für jedes Problem eine Lösung. Die gefallen mir. Und dann gibt es Menschen, die haben für jede Lösung wieder ein Problem. Da habe ich mehr Mühe. Ich drücke es ein wenig einfacher aus. Die bezweifeln alles. Ja, aber ist dann das wahr, dass uns Gott wirklich im Himmel aufnimmt? Ja, aber ist dann das wahr und werden wir und wird es und überhaupt? Das Ja, aber, das ist nicht biblisch. Das ist eben schon dieser Zweifel. Es fing ja im Paradies an, in jener Umgebung, die Gott für uns Menschen gedacht hat, einfach erwähnt, die uns total glücklich machen sollte. Das ist Gottes Absicht und sie ist es immer noch, wir sollen total glücklich werden. Kannst du das annehmen, kannst du das glauben? Oder ist das schon das Ja, aber? Also in jene Situation hinein kommt dieser Teufel und interessant ist, aha, Paradies, himmlisch, oder? Im Himmel, dieser Kampf, merken wir was? Ob wir es begreifen oder nicht, Gott hat seinem Widersacher, dem Teufel, einen gewissen Raum gelassen. Und ich denke, wir alle erfahren das mehr oder weniger in unserem Leben, obwohl nicht alles, was schief geht, wegen dem Teufel schief geht. Wir können auch selbst mit dem Kopf durch die Wand wollen. Dieser Teufel, durch die Schlange im Paradies, redet er, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Es reicht einfach, dass er den Vorschlag macht, so zu sein wie Gott. Das ist wieder die Rebellion. Gott sein, sich selbst sein, Gott sein. Und zu dieser Verleugnung kommt eigentlich noch das hinzu, dass er Gott unterstellt, er sei egoistisch. Darum sollen sie es nicht wissen, behauptet er. Aber das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Und diese Lüge, die besteht auch unter Christen. Anders verpackt. Ich entlarve diese Lüge mal. Wenn ein Mensch zu Christus kommt, passiert doch Folgendes. Ich denke, darüber sind wir uns einig. Christus macht das Angebot, ich nehme deine Schuld, deine Sünde auf mich, gehe für dich ans Kreuz und du bist deine Schuld und deine Sünde ledig, du bist gerecht. Wenn du das annimmst, dann bist du wiederhergestellt, oder? Römer 5 und viele Stellen mehr zeigen das klar auf. Also ist der Mensch dann gerecht. Wenn das passiert ist, wäre eigentlich die Sache klar. Lebe in deiner Gerechtigkeit, die dir Christus gegeben hat, denn es ist seine. Und dann kommt der Teufel und sagt, okay, jetzt musst du aber schauen, dass du gerecht bleibst. Damit unterstellt er wieder, diese Gerechtigkeit halte gar nicht. Die sei nicht perfekt. Aber soll ich dir was sagen? Wenn Gott etwas tut, kannst du dich 100% darauf verlassen. Da müssen wir nicht noch verbessern und dran rumflicken. Auch nicht an der Ordnung, wie ein Mensch sein soll. Gott schuf sie als Mann und Frau. Punkt. Nochmals zu dieser Lüge. Die Menschen, die dann auf die Stimme hören, was der Teufel sagt, die sich Christus übergeben haben, wiedergeboren wurden, biblisch gesagt, Johannes 3, um das nachzulesen, die dann auf die Stimme des Teufels hören, die haben ein elendes Werk vor sich, nämlich dasjenige, die eigene Gerechtigkeit zu schaffen, zu pflegen und zu wahren. Also es gibt einen Unterschied bei Christen. Es gibt Menschen, die sind ständig bemüht, gerecht zu werden, gerecht zu sein. Sie sind bemüht. Es ist ja bei den Arbeitszeugnissen heute, soviel ich weiß, nicht mehr statthaft, dass man schreibt, unser Mitarbeiter war ständig bemüht. Ein schlimmeres Zeugnis kannst du gar nicht kriegen. Das heißt nämlich, er wollte, aber er konnte es nicht. Ständig bemüht, die eigene Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Ständig bemüht. Das ist ein elender Krampf. Du bist geplagt, gejagt, aber du hast keinen Frieden in dir. Und das wollte Gott nicht, das hat Christus auch nicht gemeint, sondern seine Meinung ist, ich liebe dich, ich mache dich frei, du bist frei und du bleibst frei. Habt ihr gewusst, dass man die Freiheit übrigens gar nicht einsperren kann? Es gibt kein Gefängnis, wo die Freiheit nicht frei wäre. Also so viel mal zu der göttlichen Ordnung und zu dem, was er uns geschenkt hat. Und genau das will ja Satan in Frage stellen. Und wir haben dann gelesen, im Vers 11, dass dieser Feind überwunden werden muss. Also dieser Kampf ist da, auch wenn du den Frieden annimmst, wenn du die Gerechtigkeit Jesu hast. Dieser Kampf ist da. Gott lässt es in gewissem Maße, sage ich ganz bewusst, und das sehr unterschiedlich bei jedem Leben anders, in gewissem Maße lässt er es zu, dass der Feind an dich herantreten kann. Biblische Beispiele, Belege, gefällig, Henoch und so weiter, Hiob, was auch immer. Also da sehen wir es. Und wir sehen auch, wie der Teufel agiert bei Hiob, sehr deutlich. Ja, ja, logisch, du segnest ihn, ist ganz klar, oder? Aber lass mich mal ran, he? Dann wird er dir ins Angesicht fluchen. Wie geht's dir? Was hat dir der Teufel schon alles gestohlen? Hat er dich geschlagen? Hat er Raum gekriegt, dich anzufechten? Mit welcher Lust und Zucht kämpfst du? Hast du schon aufgegeben? Hast du dich selbst abgeschrieben? Wie siehst du dich? Bist du eine Jammergestalt? Alles Teufelswerk. Wenn Christus, der Gerechte und Heilige, wenn der dreieinige Gott, der heilige Gott, uns vergeben konnte, dann sollten wir uns selbst doch auch vergeben können, oder? Wer nämlich ständig seine eigene Gerechtigkeit pflegen muss, aufbauen muss und so weiter, Entschuldigung, ich will niemand angreifen, ich stelle mich darunter, der nimmt sich selbst viel zu ernst. So wichtig sind wir dann auch nicht. Wichtiger ist er, unser Herr. Christus ist wichtig. Der Gesalbte ist wichtig. Wir werden noch sehen, warum. Auch Jesus, als er auf Erden war, wurde von Satan angefochten. Matthäus 4 und. Kannst du alles nachlesen? Ein harter Kampf. Obwohl es klar war, dass Jesus nie verlieren konnte, weil er der Heilige, der Lebendige, der Starke ist, hatte das doch für uns als Menschen in der Gestalt des Menschen durchlebt. An dem, was er litt, lernte er gehorsam. Jetzt erschließen sich dir viele Bibelstellen, wenn du darüber nachdenkst. Hebräer und so weiter. Gewaltig, oder? Also dieser Kampf, darüber müssen wir gar nicht klagen, der ist einfach. Ich hatte lange Zeit, bis ich begriffe, wenn der Kollege Essig, so nenne ich den Teufel oft in meinem Leben, wenn der plötzlich auf der Bühne steht, dann habe ich früher mich manchmal auf die Händel eingelassen oder die Bilanz angeschaut, die er präsentiert hat, und ich kam immer schlecht raus dabei. Weil der hat ein Sündenregister, das ist ja größer als ein Telefonbuch. Da kommst du flach raus. Aber es gibt etwas, das erträgt er nicht. Du musst nur Folgendes sagen. In mir ist die Gerechtigkeit Jesu. Ich bin erlöst. Ich bin tot. Tot für die Sünde. Tot für die Sünde. Aber lebendig für Gott. Da kriegt er nicht mal den zweiten Satz mit. Ist er weg. Wenn er etwas nicht ertragen kann, ist es das Lob des Herrn. Das kann er nicht ertragen. Weil nun die Kinder, heißt es im Hebräer 2, 14 und 15, von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen, Christus ist hier gemeint, daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich, und jetzt kommt es, dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Übrigens, Furcht, das interpretieren wir ja immer als Angst. Ich erspare euch das ganze Griechisch und im Hebräischen und alles, aber wenn man dem nachgeht, dann siehst du, die Wurzel ist nicht Angst und ist nicht Furcht, sondern ist Glauben und Recht geben. Du unterstellst dich dann dem, wenn du diese Wahrheit annimmst, ich muss für meine Gerechtigkeit kämpfen, ich muss schauen, dass ich Gnade habe, ich muss und ich bin noch nicht und ich weiß, ich bin ein schlechter Christ. Es gibt keine schlechten Christen, es gibt nur gute Christen. Weil es ist gut, wenn du Christ bist, dann hast du die Gnade Gottes. Amen, Punkt. Keine Arbeit deiner oder meinerseits, die Arbeit hat Gott längst getan. Er hat für uns gestritten, er hat für uns gekämpft. Du kannst deine Sünde endgültig loslassen, sie ist ans Kreuz geheftet. Und soll ich dir was sagen? Gott denkt nie mehr daran. Aber der Teufel will, dass wir ständig daran denken. Also, es geht darum, zu überwinden. Und dieses Überwinden, das verstehen auch wieder viele, genau wie die Gnade, die muss ich mir meine Gerechtigkeit selber erwerben, als einen Kampf, und wenn ich dann ernsthaft und ja, ich gehe in die Fastenzeit, ich mache das, ich gebe jetzt mehr Geld der Gemeinde oder ich grüße jetzt den Nachbarn oder ich trage die Bibel nicht mehr in Metwi, dass man lesen kann, was ich trage und weiß nicht was alles. Das geht's nicht. Sondern es ist so, wir dürfen uns in Jesus Sieg bergen. Das ist jetzt so ein altes Wort, was soll ich mit dem anfangen? Was heißt das, mich in Jesus bergen? Verbergen? Heißt das verstecken? Es geht eigentlich um Folgendes. Es ist das, was Johannes 15 ausdrückt, dort ist die Rede vom Weinstock. Und da wird geredet, wie wir als Christen auch wachsen können, wie wir Frucht bringen können. Und die Bedingung ist ganz einfach, du hängst an Jesus. Bleibt in mir und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen. Nicht krampft und schaut und die eigene Gerechtigkeit und tut Werke und. Nein, bleibt in mir und ich in euch. So werdet ihr, Punkt. Das ist Gottes Wahrheit. Also, ich erwarte die große Frucht. Dass ich das selbst nicht kann, muss mir gar niemand sagen. Was vor der Welt unwert ist, hat Gott erwählt. Aber als Erwählte haben wir einen Wert, der übersteigt alles, was diese Welt zu bieten hat. Wir sind Gottes Schätze. Du bist Gottes Schätzchen. Hast du schon mal einen Säugling in den Armen gehalten? Und falls du riechen kannst, können nicht alle Menschen, hast du mal gerochen? Wow, das ist einfach herrlich, oder? So als Pastor darf man ja Kinder segnen und das habe ich immer genossen. Also wenn sie dann noch in einem gewissen Stadium waren, oder? Ich habe dann auch gelernt, brüll nicht so laut, sei ruhig, einfühlsam und dann schnell der Mutter abgeben. So sieht dich Gott. Du bist so herzig. Du bist so schön. Du bist so wunderbar. Hey, bei Gott bist du sehr erwünscht. Lasst uns Menschen machen und nun bist du da. Du bist nicht da, um zu leiden. Du bist nicht da, um zu krampfen. Du bist nicht da, um dich selbst heilig zu machen. Sondern er macht es. Hast du schon Säuglinge gesehen, die in irgendeinem Einkaufsladen waren, um ihre Windeln zu kaufen? Wer macht das? Ja, die Eltern, die Paten, was auch immer, oder? Also, Jesus hat uns den Sieg gegeben, damit wir absolut frei werden. Ich habe lange gerungen, dieses Wort wirklich stehen zu lassen. Habe Gott gefragt, ist das richtig? Muss ich das ersetzen? Gibt es ein Synonym dafür? Nee, absolut ist absolut. Was Gott macht, ist richtig, da kannst du dich 100% darauf verlassen. Du bist richtig. Hoppla. Jetzt weißt du es, oder? Ein goldiges Kerlchen. Oder eine goldige Kerlcherin, oder wie sagt man das? Ist doch auch nicht. Ich möchte jetzt aber noch ein Wort sagen, weil ich könnte missverstanden werden, auch vor allem die über das Netz die Predigt hören. Es geht mir in keiner Art und Weise darum, Menschen, die eine Prägung in ihrem Leben haben, die anders ist als die sogenannte Norm, zu verurteilen oder zu diffamieren. Das dürfen wir nicht, weil dann geraten wir in die Gefahr, genau in diesem Geist des Verklägers, Menschen schlecht zu machen. Und um das geht es nicht. sag ich mal mutig ein paar Worte, die Schwulen und die Lesben und alle, die weiß ich wie orientiert sind, die liebt Gott. Die liebt Gott. Aber was Gott nicht liebt, ist, wenn der Mensch betrogen wird. Und die göttliche Ordnung habe ich klargestellt, Mann und Frau. Aber die Liebe ist orientiert am Geschöpf. Gott liebt jeden Menschen. Sei er, was er wolle. Ich kann mich erinnern, ich hatte an einer Konferenz jemanden, der kam nach vorne und hat mir gesagt, weißt du, du hast jetzt gepredigt, dass Gott gnädig ist und so weiter und so fort. Aber für mich gibt es keine Hoffnung. Und wenn ich dir meine Geschichte erzählt habe, dann will ich sehen, wie du reagierst. Und dann hat er mir das erklärt, er war ein Fremdenlegionär. Das ist jemand, der ein Söldner ist in einer Armee, die bezahlte Mörder und so weiter beschäftigt. Und er hat mir erzählt, und ich will euch das ersparen, aber es war grässlich, was der Mann alles gemacht hat. Wie viele Kinder er umgebracht hat und so weiter. Und ich konnte es nicht mehr hören. Es tat weh, sehr weh. Und dann sagte er mir, und jetzt kannst du mir vergeben. Und ich habe gemerkt, in mir ist diese Kraft nicht. Ich habe ihm dann Folgendes gesagt, ich habe ihm gesagt, hör mal, ich will dich nicht verurteilen, ich kann dich nicht verurteilen, weil ich bin aus demselben Fleisch wie du. Ich bin es losgeworden, weil Christus in mir diesen Leib getötet hat und in meiner Taufe habe ich das abgelegt und bin auferstanden und lebe nun im Glauben an Christus. Wer bin ich, dass ich dich verurteilen kann? Wer bin ich, dass ich dir vergeben kann? Aber ich schließe mich der Vergebung Gottes an und der liebt ihn. Und dann habe ich ihn gepackt und umarmt und wir haben geweint miteinander. Und dieser Mann ist durchgebrochen und er wurde seine Schuld los. Gewaltig, gewaltig. Es geht nicht darum, wenn auch in unserer Gesellschaft Dinge aufbrechen, wo man manchmal auch zu Recht Dinge betont und sagt, diese oder jene Menschen, die so oder anders geartet sind, die hat man diffamiert, die hat man weiß nicht was. Das stimmt ja zum Teil. An uns ist es dann, diesen Menschen zu sagen, Gott liebt dich. Wir müssen sie nicht reparieren. Wir müssen ihnen nicht drohen. Wir müssen da nichts austreiben und weiß nicht was für Zeug machen. Sondern was es braucht, ist die Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes ist die Grundlage der Heilung. Ist die Grundlage der Rettung. Und die ist für alle Menschen da. Den Rest dürfen wir Jesus Christus überlassen. Ich habe hier einen Merksatz aufgeschrieben. Wenn Gottes Liebe und Erbarmen uns erfüllt, werden wir wie Jesus, Stephanus und alle, die von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sind, für die Menschen flehen. Das ist unsere Aufgabe und nicht uns aufregen und die böse Zeit und die Finsternis und all die Sprüche, sondern lasst uns beten für die Leute, lasst uns beten für unser Land, dass es dem Teufel nicht gelingt, die Menschen noch mehr aufeinander loszujagen, dass es dem Teufel nicht gelingt, dass die Menschen auf die Obrigkeit losgehen. Lasst uns für die Polizei beten, für die Lehrer beten, für die Ärzte beten, für die Regierung beten, für unsere Bundesräte beten. Lasst uns für die Schweiz beten. Gottes Liebe reicht auch für unser Land. Und jetzt komme ich zur letzten Folie für heute Morgen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Epheser 6,12, ihr kennt das sicher. Das ist der wahre Feind. Alles, was dem Geist Jesu entgegenredet, ist der antichristliche Geist. Und der ist längst da. Der ist in vielen Epochen da gewesen, in vielen Machtmenschen da gewesen, in Ideologien und so weiter. In der Einbildung und Ausbildung, in so vielem ist dieser Geist schon präsent. Gottes Ordnung, das ist es, was die Menschen brauchen. Gottes Ordnung. Und wir können darauf zählen, Gott bringt es in Ordnung. Was habe ich nicht schon alles erlebt von Menschen, die mir gesagt haben, weißt du, ich stehe auf Autos. Ich dachte, um Himmels Willen, was soll ich jetzt da sagen? Ja, okay, ich stehe auf den Himmel. Lass dich von Jesus erfüllen und du wirst erleben, dass diese Sehnsucht, diese Herrlichkeit, diese Schönheit dein Leben ausfüllen kann. Wir müssen doch nicht alles gut machen, wir können es ja schon gar nicht. Aber letzte Bibelstelle, 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Versteht ihr? Der Sieg ist uns schon gegeben. Wir haben diesen Sieg. Wir müssen uns nicht in die Häuser verkriechen und sagen, oh, das wird ja immer noch schlimmer. Was wird noch alles kommen? Ja, da wird noch viel kommen. Da wird noch ganz irres Zeug kommen. Die Bibel sagt sogar, sie werden Menschen umbringen und meinen, sie würden Gott einen Gefallen tun damit. Soll ich euch etwas sagen? Der Sünde Sold ist der Tod. Aber von Gott kommt das Leben, das ewige Leben. Und ich rate jedem, auch die, die zuhören, übers Netz, wenn du noch nicht Christus gehörst, dann wende dich an Jesus Christus, denn er liebt dich. Er liebt dich. Er ist für dich gestorben und du kannst erlöst werden, was dich auch immer plagt, welche Schwierigkeit du auch immer hast. Und wenn du ein Christ bist, der nicht glücklich ist und seine eigene Gerechtigkeit zu pflegen sucht, dann lass ab davon und nimm die Gnade Jesu an, denn sie reicht aus und du bist erlöst, du bist befreit und du kommst in den Himmel. Wer an ihn glaubt, ist gerettet. Amen.